Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Schön, mal wieder bei euch zu sein. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Hau drauf scheint ja eher so das Lebensmotto vieler Menschen heute zu sein. Immer mehr hören wir von Gewaltverbrechen. Zuletzt haben wir vom Tod von 6 Mitarbeitern eines Jugendamtes bzw. der Jugendhilfe in Stade gehört. Da ging es um, das war ein Gespräch über einen Sorgerechtskonflikt. Und da meinte dann der Vater des entsprechenden Kindes, das damit lösen zu können, dass er da 6 Leute umbringt. Aber ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Geschichte der Menschheit eine Abfolge von brutaler Grausamkeit ist. Diese Brutalität, die beginnt schon beim Brudermord von Kain an Abel und sie setzt sich fort bis heute. 2024 gab es in Deutschland nach Angaben des Bundeskriminalamts 730 Morde und Mordversuche. Dazu kommen 1573 Mal Totschlag und versuchter Totschlag. Insgesamt ergibt das 2303 Tötungsdelikte, alleine 2024. Von 25 konnte ich die aktuellen Zahlen noch nicht abrufen. Insgesamt bedeutet das, in Deutschland wurde jeden Tag 6,3 Mal versucht, jemanden umzubringen. Glücklicherweise gelang das nur knapp 2-mal pro Tag in diesem Jahr, also in 2024. Das bedeutet allerdings, dass 584 Mal Mord und Totschlag mit 668 Todesopfern. Das ist der Blick ins Kleine, in das oft sehr Persönliche. Wenn wir in die weite Welt schauen, dann sehen wir, dass das in der großen Politik nicht anders ist. Konflikte werden mit Gewalt ausgetragen und die Zahl der Opfer von Gewalt übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Da brauchen wir nur an die Kriege in der Ukraine oder im Iran oder auch in Israel denken. Oder wir können an die beiden Weltkriege hier in Europa denken. Also es scheint so, dass wir Menschen einfach so eine grundlegende Veranlagung für Gewalt und für Gewalt haben und auch dafür, uns gegenseitig irgendwie Schmerzen zuzufügen und Böses anzutun. Aber wenn du Bibel liest, dann weißt du, das ist alles gar nichts Neues. Ab 1. Mose 3 dokumentiert die Bibel die Geschichte der gefallenen Schöpfung. Nach dem Sündenfall folgte eben schon ziemlich schnell der erste Mord. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Und deshalb war es von Anfang an nötig, dass das Leben auch geschützt wird. Und genau darum geht es in diesem Gebot. Du sollst nicht töten. 2. Mose 20, Vers 13. Ist ja eigentlich eindeutig, oder? Ich könnte mich wieder hinsetzen, wir könnten entspannen, wüssten, es ist alles klar, du sollst nicht töten, fertig, aus. Ist es so? Naja, gut, das Leben muss geschützt werden, Punkt. Da kann man nicht drüber diskutieren. Aber was ist eigentlich gemeint? Welches Leben muss denn da geschützt werden? Manche verstehen dieses Gebot, du sollst nicht töten, so, dass man überhaupt kein Leben nehmen darf. Das gilt dann nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Aber warum werden dann im Alten Testament Tieropfer angeordnet? Schon alleine deswegen kann das so nicht gemeint sein. Andere verstehen das Gebot als ein absolutes Verbot, Menschen zu töten. Darauf berufen sich dann Gegner der Todesstrafe und Pazifisten. Und doch sieht das Alte Testament die Todesstrafe für bestimmte Delikte vor. Und wir lesen auch von kriegerischen Auseinandersetzungen in der Bibel. Wenn sich die Bibel an dieser Stelle nicht selber widerspricht, dann muss das irgendwie anders gemeint sein. Und deshalb lohnt sich ein kurzer Blick auch auf das hebräische Wort. Das hebräische Wort rasa bedeutet nämlich töten, morden oder erschlagen. Und damit ist das unrechtmäßige Töten eines einzelnen Menschen gemeint, das vorsätzliche Morden die oder auch der unbeabsichtigte Totschlag. Für die Todesstrafe und für das Töten im Krieg werden ganz andere Begriffe in der Bibel verwendet, die aber hier in diesem Gebot eben nicht vorkommen. Und erst recht ist das Schlachten von Tieren damit überhaupt nicht gemeint, weil auch dafür gibt es andere Begriffe. Verboten ist also dieses eigenmächtige oder gar leichtfertige Töten eines Gegners. Und dabei spielt es keine Rolle, ob dieser Mensch irgendeine Schuld auf sich geladen hat oder nicht. Es hat damit gar nichts zu tun. Einige Bibelübersetzungen übersetzen das sechste Gebot deswegen mit "Du sollst nicht morden". Ich finde, das ist eigentlich die bessere Übersetzung. Zum Beispiel machen das die Gute Nachricht oder die Einheitsübersetzung so. Aber wir merken, es geht darum, grundsätzlich menschliches Leben zu schützen. Es soll nicht einfach möglich sein, menschliches Leben auszulöschen. Und ich meine, auch ohne diesen biblischen Hintergrund, auch ohne dieses Gebot, ist es eigentlich völlig klar, dass der Mord, die Tötung eines Menschen immer eine letzte Grenze überschreitet. Ein Mord kann nicht rückgängig gemacht werden, das funktioniert nicht. Eine Wiedergutmachung ist nicht möglich. Tod ist eben Tod. Okay, aber wenn wir darüber nachdenken, was das sechste Gebot für uns bedeutet, dann merken wir wahrscheinlich recht schnell, dass es sehr verschiedene Geltungsbereiche betrifft, dass es unterschiedliche Aspekte mit einer großen Bandbreite gibt. Und die möchte ich gerne mit euch kurz anschauen. Da ist zuerst die brutale Kriminalität. Immer wieder gehen brutale Gewalttaten durch die Medien. Und jedes Mal wird gefragt, wie sowas passieren kann. Eben wie dieser Sechsfachmord da in Stade. Jedes Mal wird versucht, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um die entsprechenden Taten dann irgendwie zu verhindern. Und doch muss man leider feststellen, dass Gewaltkriminalität in unserer Gesellschaft eben mehr und mehr zunimmt über die Jahre. Sie tritt mit oder ohne Ursache auf und man muss feststellen, dass Gewalt scheinbar eine große Faszination auf Menschen ausübt, und dass man das einfach irgendwie auslebt, nach dem Motto, Gewalt ist geil. Gut, du sagst dir vielleicht, weißt du Thomas, ich bin kein Krimineller. Und ich bin auch nicht brutal, das entspricht überhaupt nicht meinem Wesen. Gehen wir den nächsten Schritt. Ich habe es die impulsiven Streithammel genannt. Eine Tageszeitung meldete vor einiger Zeit, eine Neuseeländerin erlag in Auckland ihren schweren Hirnverletzungen, die sie durch einen Stoß mit dem Regenschirm in ihr Ohr erlitten hatte. Die Polizei teilte mit, dem 27-jährigen Opfer sei von einer anderen Frau im Streit die Spitze des Regenschirms ins Ohr gestoßen worden. Ich fand's heftig. Ich meine, ich hoffe, dass unsere Streitigkeiten nicht so enden. Duelle sind übrigens in Deutschland und auch weltweit verboten. Nun zählen Regenschirme nicht unbedingt als Waffe, aber ich hoffe einfach, dass wir unsere Streitigkeiten nicht so austragen. Aber trotzdem, wenn wir mal das so ein bisschen runterkochen, merken wir, dass solche Zweikämpfe eigentlich sehr oft stattfinden. In der Schule, in der Familie, im Beruf, in der Politik, sogar im Altenheim. Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich eine Andacht im Altenheim gehalten und es kam eine alte Dame so zuletzt hin. Und es war genau noch ein Platz frei da in dieser Gruppe. Und da wurde sie aufgefordert, sich hinzusetzen. Nein, da setze ich mich nicht hin. Warum? Neben die nicht. Wenn ich neben der sitzen muss, sagte sie, dann gehe ich wieder. Es blieb den Mitarbeitern des Pflegeheims nichts anderes übrig, als so lange die Sitzordnung umzutauschen, bis beide Streithammel irgendwie besänftigt wurden. Und dann hatte jeder seinen Platz und dann konnte ich anfangen. Ich fand es irgendwie krass. Aber es gibt nicht nur aggressive ältere Leute, wobei mich das wirklich gewundert hat. Es gibt auch gewalttätige Schüler und aggressive Kinder. Auch das geht immer mal wieder durch die Medien. Zuletzt jetzt die Amoktat in Schongau in Bayern. Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass Kinder, dass junge Leute, Jugendliche so aggressiv, so gewalttätig sind? Aggression hat neben einer gewissen Erbanlage auch ganz, ganz viel mit erlerntem und geprägtem Verhalten zu tun, hauptsächlich sogar mit erlernten und geprägtem Verhalten. Ich habe gelesen, dass bereits in der frühen Kindheit im Menschen ganz bestimmte Umgangsformen und Verhaltensmuster festgelegt und geprägt werden, die dann lebenslang immer wieder abgerufen werden. Das bedeutet, wenn ein Kleinkind, ein kleines Kind durch aggressives Verhalten immer wieder seinen Willen bekommt und sein Ziel erreicht, dann wird dieses Kind auch später in höherem Alter auf dieses bewährte Verhaltensmuster zurückgreifen und sich einfach aggressiv verhalten, um seine eigenen Wünsche durchzusetzen. Und so werden aus aggressiven Kindern gewalttätige Erwachsene. Zumindest ist die Möglichkeit groß. Und ihr Lieben, da haben wir als Eltern eine große Möglichkeit und auch eine große Verantwortung, diese Entwicklung zu beeinflussen. Aber dafür müssen wir rechtzeitig handeln und einschreiten. Aggressives Verhalten darf einfach nicht belohnt werden. Ich habe gelesen, dass da Experten geschrieben haben, die Duldung aggressiven Verhaltens durch Eltern, Lehrer und andere Erwachsene wirkt auf Kinder verstärkend, da sie aus dieser Haltung eine stillschweigende Zustimmung gegenüber Aggression ableiten. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern beizubringen, dass Gewalt eben kein Mittel ist, sich gegenüber anderen durchzusetzen. Und noch was. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der Konsum von Gewalt und von Brutalität in den Medien bei Kindern aggressives Verhalten fördert. Und zwar kurzfristig und langfristig. Gewalt wirkt immer ansteckend. Und es setzt sich so eine Kettenreaktion in Gang. Und das gilt nicht nur für normalen Medienkonsum, sondern das gilt auch für diverse Computerspiele. Wenn ihr Eltern seid, schaut doch mal bitte danach, was eure Kinder für Computerspiele so spielen. Und vielleicht trete ich jetzt den Jüngeren irgendwie auf den Schlips, ist mir ziemlich egal. Überlegt mal, womit ihr euch prägt. Es ist kein Geheimnis, dass Leute, das Scharfschützen im Militär oder in anderen Bereichen, damit trainiert werden, dass sie solche Ego-Shooter spielen, wo Leute umgebracht werden müssen. Erstmal am Bildschirm. Das wird so gemacht, damit diese Schwelle herabgesetzt wird, das Gewehr oder die Waffe auf jemanden zu richten. Bitte setzt euch diesem Scheiß nicht aus. Und bitte sorgt dafür, dass eure Kinder das nicht haben. Sucht das Gespräch. Verbieten einfach bringt wenig, sondern versucht zu erklären, was da das Problem ist. Aber ich komme zu einem nächsten Punkt. Enthemmte Straßenkämpfer. Wieder ein kurzes Zitat aus einer Zeitung. Samstagabend, kurz nach Mitternacht. Die Szene auf der St. Galler Ausfallstraße ist filmreif, also spielt in der Schweiz oder hat sich dort zugetragen. Ein 49-jähriger Appenzeller ist auf dem Heimweg nach Teufen. Er wird von einem 39-jährigen St. Galler überholt, der mit seiner Freundin in einem Kleinwagen unterwegs ist. Die beiden Fahrer kennen sich nicht. Sie haben sich noch nie gesehen. Und doch reagieren sie wie zwei alte Rivalen. Beide gehen aufs Gas, die Überholjagd beginnt. Der eine bremst den anderen aus und umgekehrt. Dann kracht es. Die zwei Rowdies steigen aus und gehen mit Fäusten aufeinander los. Plötzlich zückt der Appenzeller sein Fadi-Messer und stößt es seinem Feind in die Brust. Und als dessen Freundin zu Hilfe eilt, wird auch sie mit mehreren Stichen verletzt. Doch das Duell ist nicht zu Ende. Der Verletzte stürzt wütend zum Kofferraum seines Wagens, reißt seine Schneeketten heraus und zertrümmert damit das Blech der Scheinwerfer und Fenster des anderen Autos. Das Ganze endet, als die Polizei erscheint. So extrem habe ich es noch nicht erlebt. Aber wenn man auf unseren Straßen unterwegs ist, dann merkt man ja schon, wie die Aggressivität doch irgendwie zugenommen hat. Mir hat gestern erst jemand erzählt, ich kann nicht mehr Auto fahren. Ich halte es nicht aus. Ich kann auch nicht mehr mitfahren, wenn mein Mann fährt. Ich halte es nicht aus, diese Aggressivität, die da im Straßenverkehr da ist. Fand ich echt erstaunlich. Verkehrsstaus versetzen sonst ganz friedliche Menschen in den Zustand einer inneren Hochspannung. Wie aggressiv bist du beim Autofahren? Also das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Ein weiterer Bereich, in dem uns das sechste Gebot zu denken geben sollte, ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Und ich glaube, es gibt wohl kein ethisches Problem, das in den letzten Jahren so umkämpft war in unserer Gesellschaft, wie das Thema Abtreibung. An dieser Stelle nur ein paar Worte, ich kann das nicht sehr vertiefen. Aber im Licht des christlichen Glaubens ist der menschliche Embryo nicht ein potenzieller Mensch, sondern ein Mensch mit Potenzial. Ein Embryo ist ein Mensch und er lebt. Mediziner bezeichnen eine Person als lebend, wenn Herzschlag und Hirnströme messbar sind. Bei einem ungeborenen Kind lässt sich bereits 22 Tage, also 3 Wochen nach der Empfängnis, der Herzschlag messen. Bereits um die 8. Schwangerschaftswoche herum steuert das Gehirn die Bewegungen der sich entwickelnden Gliedmaßen des Fötus. Ungeborenes Leben ist also mindestens entstehendes Leben und das sollte für uns einfach unantastbar sein. Ganz ehrlich, mir erscheint manches Argument zur Rechtfertigung von Schwangerschaftsabbrüchen eher ein Argument zur Vertuschung selbstsüchtiger Interessen zu sein. Wie kann man zum Beispiel behaupten, dass ein Kind mit einer Behinderung eine geringere Lebensqualität hat als ein Kind ohne Behinderung? Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Und natürlich ist es sehr herausfordernd, sich um ein Kind mit Behinderung zu kümmern und es großzuziehen. Das ist mir schon ganz klar. Aber ich las gerade auch wieder in dem Zusammenhang von Kindern, die zur Welt kamen, die geboren wurden, nachdem Frauen während der Schwangerschaft dieses Medikament Contergan genommen hatten. Ist eine ganze Weile her, die Älteren werden sich wahrscheinlich erinnern. Das war irgendwie ein Schlafmittel, was damals sehr, sehr, sehr in war oder sehr gerne gegeben wurde. Und das führte oft zu schweren Missbildungen der Kinder. Aber ein Arzt, der viel mit solchen Kindern zu tun hatte, der sagte dann, dass diese Kinder ihr Leben und dann später auch die Erwachsenen ihr Leben viel mehr schätzen als andere Menschen. Und ich empfinde die Regelung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch in Deutschland einfach sehr, sehr schwierig. Wie ist es zu erklären, dass ein gesunder Embryo bis zur 12. Woche abgetrieben werden kann, straffrei? Ein eventuell behinderter Embryo, meines Wissens aber wegen sogenannter medizinischer Indikation, ohne Zeitlimit. Eine Zahl, die uns zu denken geben sollte. Aktuell werden 90% aller Schwangerschaften mit einem vermuteten Down-Syndrom abgebrochen. 90%. Mein Eindruck ist, dass hier mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Man unterscheidet offensichtlich zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben. Und das darf nicht sein. Mir ist sehr, sehr bewusst, dass keine Frau eine solche Entscheidung leichtfertig trifft. Das ist mir völlig klar. Ganz egal aus welchem Grund. Und trotzdem möchte ich festhalten, dass Gott uns eben dazu auffordert, das Leben zu schützen, zu bewahren, wo immer wir das irgendwie tun können. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und vielleicht betrifft dich das auch ganz persönlich. Wenn das so ist, dann möchte ich dir an dieser Stelle sagen, dass Gottes Vergebung und Gottes Heilung auch für so eine Situation und für so eine Schuld da ist. Und dass du damit zu Jesus kommen darfst und dass du ihn um Vergebung bitten darfst und dass deine Gnade auch dafür da ist. Und übrigens auch die seelischen Verletzungen, die durch einen Schwangerschaftsabbruch entstehen, die kann Gott auch heilen. Da bin ich ganz sicher. Wenn dich dieses Thema betrifft, dann such das Gespräch mit jemandem, dann bete mit jemandem, wenn dich das jetzt vielleicht gerade anspricht. Ich komme noch zu einem sehr schwierigen Thema, das vom 6. Gebot betroffen ist, das Thema Suizid. Vor ein paar Jahren habe ich in der Zeit gelesen, ein 24-jähriger Investmentbanker der Deutschen Bank in London hatte sich Anfang Juli in einem Luxusrestaurant ein Glas Champagner bestellt. Er schlenderte über die Dachterrasse, überstieg die Balustrade und stürzte mit seinem Getränk in die Tiefe. Es hieß, er habe sich vor einer drohenden Kündigung gefürchtet und konnte den Gedanken dieser nahenden Schmach nicht ertragen. Andere Menschen wählen den Freitod, weil sie ihr Leben als so leidvoll empfinden, dass sie es nicht mehr ertragen können und keinen Ausweg mehr wissen. Wieder andere nehmen sich das Leben, weil sie unheilbar krank sind. Es werden ganz unterschiedliche Gründe genannt, warum Menschen ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Aber gemeinsam ist all diesen Situationen immer, dass diese Menschen keine Möglichkeit sehen, ihr derzeitiges Leben positiv zu verändern. Und dann scheint manchen eben der Suizid als einziger Ausweg zu sein. Aber stimmt das denn? Auch wenn es sich nach einer platten Erklärung anhört, dürfen wir festhalten, als Christen haben wir Jesus unser Leben gegeben. Er ist unser Herr, er ist unser Retter, er ist unser Helfer, eben gerade auch in sehr schwierigen Situationen unseres Lebens. Er ist unsere Hoffnung und er will auch immer wieder neue Hoffnung in unser Leben hineingeben. Ich weiß, dass das in manchen Situationen wirklich sehr, sehr schwer ist zu glauben, zu verstehen. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, auch in schwierigen Zeiten an Jesus festzuhalten und zu ihm zu kommen mit unserer Not, ihn darum zu bitten, dass er eingreift und das auch mit anderen Menschen gemeinsam zu tun. Hey, wenn dein Leben gerade schwierig ist, wenn deine Lebenssituation gerade nicht zum Aushalten ist und du das als schier nicht ertragbar empfindest, dann such dir doch Menschen, die dich begleiten, die für dich beten, die mit dir durch diese Situation hindurchgehen. Menschen, die suizidgefährdet sind, die brauchen unsere Hilfe, die brauchen unsere Begleitung, die brauchen wahrscheinlich keinen frommen Spruch oder sowas, aber die brauchen, dass wir ihnen zuhören und dass wir für sie beten. Immer wieder hängt diese Suizidgefährdung auch mit psychischen Schwierigkeiten und Krankheiten zusammen. Da ist dann ärztliche Hilfe nötig. Und es ist keine Schande, in eine Klinik zu gehen, sich selber einweisen zu lassen und zu sagen, hey, ich habe dieses Problem, ich habe Suizidgedanken, bitte, bitte nehmt mich auf. Die werden dich aufnehmen, wenn das dein Problem ist. Ganz sicher. Es ist mir so wichtig zu sagen, dass es uns nicht zusteht, irgendein Urteil zu fällen, ja? Weder über Menschen, die diese Gedanken haben, noch über Menschen, die diesen Schritt vielleicht leider schon gegangen sind und die ihrem Leben ein Ende gemacht haben. Es steht uns nicht zu, solche Menschen zu verurteilen, absolut nicht, und das will ich auch nicht tun. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir da, wo es geschehen ist, dass wir den Angehörigen in ihrer Trauer beistehen und ihnen helfen, das Geschehene zu verarbeiten. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen, die in Gefahr sind, zu begleiten. Wie gesagt, es steht uns in keiner Weise zu, irgendein Urteil zu fällen. Aber wir müssen uns auch ins Bewusstsein rufen, dass es letztlich eine Anmaßung ist, sich selber zum Herrn übers eigene Leben zu setzen. Ich denke schon an diesen 7 Stichworten, die ich da genannt habe, sehen wir, wie groß diese Bandbreite ist, die das Gebot, du sollst nicht töten, anspricht. Wenn man das einfach so nennt, dann meinen viele Leute, naja, das ist nicht schwierig, das einzuhalten. Aber ich glaube, da machen wir es uns wirklich zu leicht. Schauen wir uns noch an, was Jesus zu diesem Gebot sagt. Jesus legt dieses Gebot im Neuen Testament ziemlich radikal aus. Matthäus 5, 21 und 22. Da lesen wir, Jesus sagte, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vors oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder zu seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, der gehört ins Feuer der Hölle. Ich finde, das sind drastische Worte, die Jesus hier wählt. Und das Wort, das Jesus hier für zornig sein gebraucht, das spricht von so einer zähneknirschenden Wut, von einer Wut, die so insgeheim genährt wird. Da will sich jemand rächen, da plant jemand Vergeltung. Und Zorn ist eben immer der Nährboden des Mordes. Das Motiv, der Zorn, führt zur Tat. Wer zu seinem Bruder sagt, geh zum Teufel, verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu sein oder zu werden, sagt Jesus. Jesus spricht nicht von einer leichtfertigen Bemerkung, die sollten wir uns grundsätzlich verkneifen, sondern er spricht von einer hasserfüllten Beleidigung. Die handgreifliche Gewalttat, die mag in der Konsequenz dann schlimmer sein, weil sie einfach endgültig ist. Aber die verbale Verletzung ist in den Augen Gottes genauso schlimm. Und Gott beurteilt immer auch unsere Motive. Und in seinen Augen macht sich sowohl derjenige schuldig, der wirklich einem Menschen das Leben nimmt, als auch eben jemand, der solche Beleidigungen ausspricht. Das Gesetz sagt, du sollst nicht morden. Und Jesus legt seinen Finger hier auf das eigentliche Problem und erklärt uns, hey Leute, ihr sollt nicht zornig sein. Nicht erst der tatsächliche Totschlag, sondern schon dieser Hass im Herzen sind das Problem. Die zornigen Worte auf unserer Zunge sind das Problem. Wir meinen schnell, das 6. Gebot, das verurteilt ja nur Kriminelle und Gewalttäter. Aber Jesus macht deutlich, dass jedem von uns ein Mord zuzutrauen ist. Johannes sagt es in 1. Johannes 3, Vers 15, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und dazu sind auch wir Christen wirklich fähig. Ja, aber wenn es um diese Wut geht, die ich nicht haben soll, wie komme ich denn da raus? Welche Wege gibt es aus dieser Wut heraus? Gibt es überhaupt Wege? Oder ist es vielleicht so, dass wir gar nicht anders können, als unsere destruktiven Triebe, die wir eben so haben, irgendwie ausleben? Das glaube ich nicht. Wir sind ja Menschen, wir sind ja keine programmierte Maschine, deren Programm irgendwie abläuft. Wir sind ja nicht blind unseren Leidenschaften irgendwie ausgeliefert. Mit Gottes Hilfe ist es möglich, neue Verhaltensmuster, neue Verhaltensformen zu wählen und sie einzuüben. Wie kann man das machen? Wie können wir unsere Unbeherrschtheit in den Griff bekommen? Eine wichtige Grundlage ist, sich selber mögen. Jeder Mensch braucht ein intaktes Selbstwertgefühl. Wer sich selbst nicht mag, der mag auch die Menschen um sich herum nicht. Und verunsicherte Leute sind oft auch aggressive Leute. Sie fühlen sich schnell angegriffen. Aber wie lernt man das bitte, sich selber anzunehmen? Wie lernt man das, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben? Nun, zuerst lädt Gott dich ein, seine Liebe ganz persönlich anzunehmen, für dich ganz persönlich. Das zu akzeptieren, dass Jesus dich liebt und dann das anzunehmen, zu ihm zu kommen, anzufangen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das, was Jesaja dem Volk Israel sagte, das gilt auch uns. Jesaja 43,1 lesen wir das. Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Hey, Gott steht auf deiner Seite. Gott meint es gut mit dir. Er liebt dich so, wie du bist. Egal, ob du gerade verbittert bist, verärgert oder was auch immer, keine Ahnung. Und wenn Gott dich annimmt, wenn Gott dich mag, ja, dann darfst du dich doch auch selber mögen, oder? Naja, wahrscheinlich ist die Wärme, dass ihr so sehr ernst guckt, oder das Thema ist ja auch ernst. Also, wenn Gott dich mag, darfst du dich auch selber mögen. Und vielleicht ist es eine Übung für dich, dass du so einübst, mindestens einmal am Tag, wenn du irgendwie vor einem Spiegel stehst, dich bewusst anzugucken und dir zu sagen, hey, Gott mag dich, Gott liebt dich. Dem Spiegelbild kannst du ja. Also, dass du das einfach einübst. Ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren oder uns immer wieder bewusst machen, dass Gott uns liebt, dass dadurch auch ein gesundes Selbstwertgefühl entsteht. Und wenn du ein gesundes Selbstwertgefühl hast, dann brauchst du dich auch nicht darüber aufregen, wenn andere Leute dich vielleicht mal nicht so gut leiden können. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, selbstbewusste Leute, die lassen sich nicht so schnell einschüchtern. Einfach, weil sie sich selber angenommen haben. Deswegen können sie dann auch mit einem aggressiven Verhalten anderer gelassener umgehen. Und ja, wer sich selbst bejaht, der kann eben auch andere bejahen. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie wir unsere Wut in den Griff bekommen, beziehungsweise da herauskommen können, ist ehrlich sein. Eine kleine Geschichte, die ich las. Susan und ihr Mann Frank hatten nach der Geburt ihres Kindes das erste Mal wieder Gäste. Alles lief gut. Bis ein Freund von Frank kam und der seine Freundin mitbrachte, die neue Freundin. Und das Problem war, Susan konnte diese neue Freundin des Freundes von Frank nicht leiden. Absolut nicht. Die konnten sich nicht ausstehen. Und nun war die da in ihrem Wohnzimmer. Und damit hatte Susan ein großes Problem. Und so bat Susan ihren Mann Frank unter dem Vorwand, man müsse mal kurz nach dem Baby schauen, nach oben ins Kinderzimmer. Und dort in der Ungestörtheit des Kinderzimmers sprach sie ganz offen über die Abneigung gegen diese Frau. Als sie wieder nach unten kam, empfing sie eine Eiseskälte. Das Einzige, was zu hören war, waren die gelegentlichen Schlaflaute des Kindes aus dem Babyfon. Dumm gelaufen. Jeder von uns erlebt Situationen, wo wir verletzt werden. Jeder von uns erlebt Umstände, die uns verärgern. Da ist Zorn über erlittenes Unrecht. Und das ist ja auch eine legitime Empfindung. Und manche Leute meinen, man müsse Zorn irgendwie einfach verdrängen. Ja, einfach zur Seite schieben. Gehört nicht zu uns. Gerade unter Christen beobachte ich das immer wieder. So, ja, das wird dann unter den Teppich gekehrt und man redet nicht drüber. Und letztlich ist es aber immer wieder da. Wir reden uns ein, dass gehört einfach nicht zu unserem christlichen Verhalten, darüber zu sprechen. Da sagt man dann, nee, ich bin nicht wütend über dein Verhalten, ich bin nur ein bisschen überrascht. Oder so. Aber wenn wir unseren Ärger immer wieder runterschlucken, dann stehen wir in der Gefahr, dass dieser Ärger uns innerlich auffrisst. Es wäre viel, viel besser, offen miteinander umzugehen und zu sagen, hey, was du gesagt hast, das verletzt mich. Oder dein Verhalten, das macht mir Mühe. Können wir darüber reden? Weißt du, das Problem ist nicht die spannungsgeladene Situation an sich. Das kann passieren. Das Problem ist immer, wie wir damit umgehen. Und wie kann man Aggressionen ausdrücken, ohne destruktiv zu werden? Nun, indem man einfach einen taktvollen, zivilisierten Umgang miteinander einübt. Wenn wir in einer angemessenen Weise über unsere Gefühle sprechen und das eben mit Worten richtig ausdrücken. Und ich weiß, das ist eine lebenslange Herausforderung. Das kommt immer mal wieder hoch in unserem Leben. Und auch mir bereitet es immer wieder Mühe, meine Gefühle, meine Empfindungen in einer guten Art und Weise auszudrücken. So schnell sind Menschen verletzt, so gravierend können auch Folgen sein, wenn wir Menschen mit unseren Worten verletzen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir Dinge ansprechen und einfach unsere Worte dann gut wählen. Weiterer Punkt, wie wir ja unsere Wut in den Griff bekommen können, ist Zusammenhänge erkennen. Es gibt Kränkungen, die kann man nur schwer verdauen und es ist schwer, noch schwerer, sie zu vergessen. Wie soll man auf eine persönliche Beleidigung irgendwie reagieren? Ich meine, die Wut im Bauch, die wir so empfinden, die entsteht immer in unserem Kopf. Und deswegen ist es wichtig, einfach immer wieder sich Zusammenhänge klar zu machen, nämlich auch Fragen zu stellen, ja, geschah das absichtlich? War die Ursache irgendwie berechtigt? Lohnt sich die Aufregung? Gibt es Alternativen dazu? In manchen Situationen kann es nötig und wichtig sein, die Situation anzusprechen. In anderen Fällen kann es auch mal gut sein, Sachen zu ignorieren. Salomo gibt uns einen guten Rat in Sprüche 19, Vers 11. Ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen Nachsicht zu üben. Salomo spricht hier die Fähigkeit an, auf scharfe Worte nicht irgendwie hyperempfindlich zu reagieren. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber diese Fähigkeit, auch zänkisches Verhalten nicht übermäßig zu bewerten und stattdessen mal nach dem Hintergrund zu fragen, mal einen Schritt zurückzutreten und darüber zu reflektieren, das ist ein guter Selbstschutz. Nochmal Sprüche, Kapitel 17, jetzt Vers 27. Wer wirklich etwas gelernt hat, geht sparsam mit Worten um. Wer sich beherrschen kann, zeigt, dass er Verstand hat. Eine Frage an dich, welches ist deine Anti-Ärger-Strategie? Wie machst du das bei persönlichen Kränkungen? Es ist gut, eine zu haben. Und noch was, schnell loslassen. Ärger schlägt nicht nur auf den Magen, er kann auch für eine ganze Reihe von diversen Kränkungen von diversen körperlichen Störungen verantwortlich sein. Aber auch wenn Ärger ungesund ist, ist er eben doch nicht immer zu vermeiden. Eben im Büro, im Straßenverkehr, in der Familie. Es gibt so viele Situationen, in denen Ärger entstehen kann und Frustration und Spannung ausgelöst werden. Und man sagt ja dann irgendwie zum Beispiel auch, ey, ich könnte platzen vor Wut. Ja, das beschreibt es ganz gut. Ja, beschreibt, was in unserem Körper passiert. Oder ich koche innerlich. Ja? So der Blutdruck geht hoch und man verkrampft innerlich. Selbst die Muskulatur fängt an zu krampfen. Aber auch wenn sich Irritationen nicht vermeiden lassen, entscheidet unser persönlicher Ärgerstil, dein und mein persönlicher Ärgerstil, ob unsere Gesundheit leidet darunter. Wir haben die Wahl, konstruktiv oder destruktiv zu reagieren. Mit dem Ärger ist es wie mit einem gekochten Ei. Je länger die Kochzeit, umso härter wird das Ei. Wenn du deinen Ärger pflegst, dann wirst du immer härter. Vielleicht erinnerst du dich jetzt jedes Mal, wenn du ein Ei kochst, daran, dass wenn du deinen Ärger pflegst, das ist wie so ein gekochtes Ei, du wirst immer härter. In Epheser 4, Vers 26 gibt uns Paulus einen guten Rat. Er sagt, wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Ich fand das so schön. Am Freitag war ich im Hauskreis und da erzählte ein Paar, dass sie das genau so handhaben, dass sie einfach nicht ins Bett gehen, bevor sie ihren Ärger geklärt haben miteinander. Das fand ich richtig cool, zumal einer von beiden ist eher so ein Früh-ins-Bett-Geher und ist sehr schnell müde und der andere, der kann unglaublich lange in die Nacht hinein sitzen. Und die halten es aber durch. Wenn es irgendwas gibt, dann bleiben sie wach, gehen nicht ins Bett, bis sie die Sache geklärt haben. Paulus warnt uns davor, Zorn zu kultivieren. Man könnte auch sagen, eben geh nicht ins Bett mit einer unversöhnlichen Einstellung, so wie das dieses Ehepaar macht. Wer vergibt, lebt viel, viel gesünder. Das sechste Gebot redet von Kontrolle über den Zorn. Und das bedeutet, dass wir alle betroffen sind. Wir brauchen Vergebung für unseren Zorn, da wo wir Menschen verletzt haben. Und nur Gott kann diese Vergebung schenken. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir da immer wieder Leute, die anderen Menschen Gewalt angetan haben. Ich denke an Mose, ich denke an David, es gibt eine Reihe von Leuten, die selbst sogar handgreiflich waren und tatsächlich Menschen umgebracht haben. Selbst denen hat Gott vergeben, selbst die hat Gott gebraucht. Ich finde das genial. Gott tut das, Gott vergibt, Gott ist gnädig und das dürfen auch wir immer wieder erleben. In jedem von uns steckt Gewaltpotenzial. Und auch wenn das nicht zum Vollzug kommt, sind die Anlagen schon vorhanden. Ein paar praktische Dinge zum Schluss. So Fragen, die ich dir mitgeben möchte. Wie ist es bei dir? Wen hast du kürzlich verbal verletzt? Wie hätte sich diese Situation vermeiden lassen? Ihr dürft gerne als Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Mit welcher Erscheinungsform der Aggression siehst du dich in deinem Alltag im Moment gerade konfrontiert? Welche Tat hat man dir angetan und du hast nie vergeben? Welchen Menschen hast du nie verziehen? Ich möchte uns ermutigen, diese Beziehungen an der Stelle zu klären und praktische Schritte zu gehen, Menschen zu vergeben, Gespräche zu suchen, Aggression irgendwie lernen, damit umzugehen und einfach zu schauen auch, wie wir selber Menschen eben nicht verbal verletzen können. Ich weiß nicht, an welchem Punkt dich diese Predigt anspricht. Vielleicht denkst du, das ist alles wichtig und töten will ich nicht. Ja, das verstehe ich, aber du redest da von diesem Gott. Ich kenne den überhaupt nicht, ich habe da gar keinen Zugang zu. Vielleicht hast du aber gemerkt, dass Gott hier in diesem Gottesdienst einfach da ist und dass er dich berührt hat und dass er dir klar gemacht hat, dass er dich liebt und dass er sich nach Gemeinschaft mit dir sehnt. Wenn das so ist, dann lade ich dich ein, diesen Schritt als allererstes zu gehen. Weil es kommt immer auf diese Beziehung zu Gott auch an. Diese Gebote aus eigener Kraft irgendwie zu halten, darin zu leben, ist keine einfache Sache, ist ziemlich schwierig. Letztlich können wir es nicht. Zumal, wenn wir anschauen, was Jesus dazu sagt und wie er das auslegt. Aber wir sind eingeladen in diese Gemeinschaft mit Gott, in die Beziehung mit ihm. Und da heraus können wir dann entsprechend leben, weil er unser Leben verändert. Und vielleicht schließen wir mal alle unsere Augen und beten, wenn du das kannst, bete doch so im Stillen. Und ich möchte kurz fragen, ob jemand da ist, der sagt, ja, ich möchte in diese Beziehung mit Gott hineinkommen. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Dann heb doch kurz deine Hand, dass ich mit dir beten kann, für dich beten kann, beziehungsweise dir ein Gebet vorspreche. Ist da jemand der das gerne möchte. Okay, da meldet sich niemand. Das ist nicht schlimm. Schön, dass ihr alle in dieser Beziehung mit Jesus seid. Ich würde aber gerne für uns beten, eben in Bezug auf das, was ich so gesagt habe. Jesus, danke. Danke, dass du uns einlädst in Beziehung zu dir. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit dir, weil aus uns selbst heraus können wir uns nicht verändern. Aus uns selbst heraus können wir nicht in guter Weise mit anderen Menschen umgehen. Wir verletzen einander immer wieder. Wir erleben Aggression. Uns fällt es schwer, auch Dinge zu vergeben. Und da bitte ich dich, dass du hineinkommst und dass du gerade jetzt in dieser Atmosphäre deiner Gegenwart, dass du dein Finger auf Punkte in unserem Leben legst, wo es genau darum geht, wo wir verletzt sind oder wo wir verletzt haben, wo wir aggressiv waren oder wo wir Aggression erlebt haben, wo uns etwas angetan wurde, was wir nicht vergeben haben. Oder wo wir merken, hey, da habe ich was angetan anderen Menschen, wo ich um Vergebung bitten muss. Ich bete, dass du genau da kommst, dass du das jetzt irgendwie highlightest und dass da deine Gnade in das Leben eines jeden Einzelnen von uns hineinkommt. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.